bevor wir ins Wort schauen. Lieber Vater, hab herzlichen Dank für den schönen Morgen. Danke für die Sonne, für die Wärme. Herr, es ist gut, beisammen zu sein und mein Gebet ist, dass du uns baust zu deinem Tempel. Herr, dass wir uns fügen in dem Bereich, wo du uns einsetzen möchtest, um ein schönes Gebäude zu werden. Dass wir nicht unseren eigenen Platz suchen, sondern uns von dir ihn zuweisen lassen, damit etwas Schönes herauskommt, nicht etwas Verwirrtes oder Entstelltes. Und ich bete, Vater, dass wir eben lernen, dich zu lieben, dich anzubeten, damit wir erkennen, was dein Wille ist und was du von uns möchtest. So bete ich um den Segen für das Reden und Hören, für das Lesen und Singen auch diesen Morgen. Möge es dienen zu deiner Ehre und uns zum Segen. Amen. Ich möchte heute noch ein bisschen weiterreden über Anbetung, wo ich gestern Abend begonnen habe. Und zwar, wenn man über Anbetung spricht, dann verbindet man das sehr oft mit einer Anbetungsstätte. Das heißt, einem Ort, wo man dann betet. Das sind für manche Menschen ist das eine Kirche, eine Kapelle. Für andere ist es irgendein einsamer Ort im Wald, wo man da hingeht oder dein Zimmer und anbetet. Diese Idee, dass man wohin betet, um anzubeten, dass ich wohin gehe, um anzubeten, kommt natürlich aus dem Alten Testament. Da ging man nämlich zum Tempel. Es gab drei Feste im Jahr, da musste jeder fähige, männliche Jude nach Jerusalem gehen, um dort im Tempel anzubeten und das Fest zu feiern. Für uns in christlichen Ländern heute sind es eben Kirchengebäude, Kathedralen, Kapellen und so weiter. Aber so schön diese Gebäude sind und so sehr es auch seinen Wert hat, ich glaube, das war nie der Wunsch oder die Idee Gottes, eine Anbetungsstätte als solche zu haben. Im ersten Buch Mose, im ersten Kapitel, schuf Gott den Menschen in seinem Ebenbild. Gott hat Menschen geschaffen, hat Adam und Eva gesehen, hat gesagt, die sind wie ich, mein Ebenbild. Und wisst ihr, was Gott mit Adam tun wollte? Er ging jeden Tag im Garten spazieren mit ihm. Die hatten Kaffee zusammen. Die saßen zusammen, die redeten miteinander, sie hatten Gemeinschaft. Da war kein Tempel oder keine Kirche. Miteinander leben. Wir leben dann im 10. Kapitel im 1. Buch Mose. Da lebte Yahweh im Zelt von Shem. Shem, das war ein Sohn von Noah. Die haben zusammen gezeltet, waren in einem Raum, miteinander gelebt. Abraham, später dann, war ein Mann des Zeltes und ein Mann des Altars. Abraham ist viel rumgereist mit seinem Zelt, Frau, ein paar hundert Angestellte von mir aus und Rinder und so weiter. Wo immer Abraham gewohnt hat, wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat einen Altar gebaut. Da hat er angebetet. Aber den Altar hat er immer mitgenommen, beziehungsweise ist er zusammengefallen. Am nächsten Ort hat er wieder einen Altar gebaut. Der Altar ging praktisch immer mit ihm mit. Das war keine fixe Stätte, wo er hinging. Der Altar ging mit ihm. Und von diesem Altar ausgehend wurden alle anderen Lebensbereiche bestimmt im Leben Abrahams. Jahre später dann befahl Gott dem Mose, ein Zelt zu bauen, die Stiftshütte. Viele von euch wissen, was das ist. Wenn ihr nicht wisst, was ist es ein großes Zelt. Ein bisschen kleiner wie hier in Eitlingen. Wiederum, diese Stiftshütte, die das Volk Israel hat rundherum gewohnt, die 12 Stämme, und am Zelt oben war eine Wolkensäule am Tag, die Schekiner Herrlichkeit, und nachts war eine Feuersäule. Und der Altar war wieder im Zentrum von diesem Zelt. Und diese Wolkensäule, wenn die sich bewegt hat, dann haben alle zusammengepackt ihr Zelt und sind der Wolkensäule nachgegangen. Das heißt, das Volk ging Gott nach und Gott bestimmte, wo es hinging. Jahre später dann erst wollte dann David, ein Mann nach Gottes eigenem Herzen, einen Tempel bauen. Einen permanenten Platz, wo Gott dann wohnt und Menschen müssen hingehen. Wisst ihr, was interessant ist? Zu lesen, was Gott dazu gesagt hat. Im 2. Samuel 7, da lesen wir Folgendes von Vers 5 an. 2. Samuel 7, Vers 5. Und lesen wir Vers 4 dazu. Und es geschah in jener Nacht, da geschah das Wort des Herrn zu Nathan. Geh hin und sage zu meinem Knecht, zu David. Interessant, was er sagt. So spricht der Herr. Du willst mir ein Haus bauen als Wohnung für mich? Wahrhaftig, ich habe nie in einem Haus gewohnt. Von dem Tag an, als ich die Söhne Israels aus Ägypten heraufgeführt habe, bis zum heutigen Tag, sondern ich bin umhergezogen in Zelt und Wohnung. In der ganzen Zeit, die ich unter allen Söhnen Israels umhergezogen bin, habe ich da jemals zu einem der Stämme Israels, dem ich gebot, mein Volk Israel zu weiden, ein Wort geredet und gesagt, warum habt ihr mir nicht ein Haus aus Zedern gebaut? Wisst ihr, was interessant ist? Gott war nicht sehr beeindruckt, als David den Tempel bauen wollte. Aber er wurde gebaut. Und damit wurde Gott festgenagelt an einem Ort, damals in Jerusalem beim Tempel. Wisst ihr, was jetzt geschehen ist? Bis jetzt hat Gott die Menschen besessen, ist Gott mit seinen Menschen herumgezogen. Jetzt haben die Menschen Gott besessen. Sie haben gesagt, Gott, du wohnst jetzt hier und wir kommen zu dir, wenn es uns gefällt. Gott war festgenagelt. Bislang hat Gott den Alltag der Menschen regiert. Er ging mit den Menschen herum in der Wüste, überall. Und jetzt wurde Alltag und Anbetung getrennt. Angebetet hat man im Tempel und normal gelebt hat man von Montag bzw. Sonntag bis Freitag. Und am Schabbat hat man angebetet. Meine Lieben, ich glaube, das ist das größte Problem in unseren Kirchen in Deutschland, Österreich, in der westlichen Welt. Wisst ihr, was wir gemacht haben? Wir haben Alltag und Anbetung getrennt. Und das ist tödlich. Wie vielen von euch geht so, dass ihr von mir aus Sonntag zur Kirche geht, wenn das Wetter nicht allzu schön ist? Vielleicht Mittwoch zur Jugendstunde oder Freitag? Und wenn es gut geht, Gebetskreis mal. Aber wie sieht's Montag, Dienstag, Mittwoch in der Schule aus? An der Universität, am Arbeitsplatz? Wisst ihr was? Wir haben etwas gemacht. Wir haben Anbetung und Alltag getrennt. Und das kommt von dieser Idee des Tempels. Und das ist nicht recht. Das ist der Grund, warum wir am Dauernhof und warum ich das so gerne tue, im Winter Skifreizeiten machen. Da habe ich 9 Skilehrer, die sind gläubig. Und die fahren mit den Gästen Skien den ganzen Tag und abends haben wir Bibelunterricht. Aber die Skilehrer erzählen oft mehr von Jesus als der am Abend. Und einer hat mir mal gesagt, vor 2 Jahren war das, hat er gesagt, ihr habt eine interessante Technik am Dauernhof. Ihr redet nicht nur von Jesus auf der Kanzel, ihr redet auch von Jesus auf der Skipiste. Für ihn war das eine Technik. Da habe ich gesagt, lieber Mann, mein Leben ist Jesus. Ob ich am Ski stehe oder auf der Kanzel, ob ich einkaufen gehe oder zu Hause bin, mein Leben ist Jesus. Warum soll man nicht darüber reden? Aber wir haben das getrennt. Aber es geht im Leben und wenn wir das nicht lernen, dann lernen wir Christsein nicht. Entweder du bist Christ 24 Stunden am Tag oder du bist kein Christ. Gott mit uns, Immanuel, Jesus mit uns, 24 Stunden am Tag. Nicht Sonntagmorgen oder Pfingsten in Eitlingen. Der Tempel Salomon war in sich ein prächtiges Bauwerk, aber dort hat die Entstellung der Anbetung begonnen. Da haben die Menschen verlernt anzubeten. Dort wurde das Gesetzesbuch verloren, im Tempel wurde das Opfersystem korruptiert, dort haben die Priester ihre Redlichkeit verloren. und die Israeliten haben ihren Gott verloren. Im Buch Ezekiel kannst du nachlesen, wie Gott den Tempel verlassen hat. Das Zelt und der Altar, der Tempel, der Altar, der Einfache wurde ersetzt durch eine religiöse Elite, durch die Priestertum, die das Recht nahmen, dem einfachen Volk auf ihr persönliches Priestertum. Vom Anbeginn der Welt, wisst ihr, was Gott sich gewünscht hat? Einfach, mein lieber Freund, ich möchte nur mit dir leben. 24 Stunden am Tag. Stephanus in der Apostelgeschichte. Wenn du eine Zusammenfassung willst vom Alten Testament, lies die Apostelgeschichte 7 durch, die Predigt von Stephanus. Den Leuten hat es nicht gefallen, er wurde gesteinigt, er war tot nach der Predigt. Ich hoffe, mir geht's nicht so. Aber wisst ihr, warum sie ihn gesteinigt haben? Wisst ihr, was Stephanus gepredigt hat zu dieser religiösen Elite, zu den Priestern? Apostelgeschichte 7, Vers 48, sagt der Stephanus, aber der Höchste wohnt nicht in Wohnungen, die mit Händen gemacht sind, wie der Prophet spricht. Stephanus hat ihnen gesagt, Leute, Gott wohnt doch nicht in einem Haus. Wisst ihr, wo Gott wohnt? Im Neuen Testament lesen wir 7-mal. Wenn du etwas 7-mal liest, dann soll deine Glocken läuten da drinnen, denn dann ist es wichtig. 7-mal lesen wir, du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Du und ich, wir sind der Tempel. Hier wohnt Gott. Hier wohnt Christus. Christus in euch. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Und das sind nicht 3 Stunden am Sonntag oder 1 Stunde am Freitag. Das ist 24 Stunden jeden Tag, ein Leben lang. Weißt du, dass du nie Urlaub machen kannst von Jesus? Das geht gar nicht. Ich will es auch gar nicht. Denn Jesus ist immer bei uns. Wir sollten ihn täglich anbeten. Und ich habe das böse Gefühl, wenn wir unsere Kirche hier im christlichen Westen nicht neu lernen, Gott anzubeten, dann ist und bleibt unser Christsein trocken, schwer und unerfüllt. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich wäre neugierig, wenn ich jetzt persönliche Gespräche halten könnte mit jedem von euch und ich würde dich fragen, wie geht's dir so im Christleben? Erfreust du dich daran? Viele, wenn nicht die Mehrzahl, wenn ihr ehrlich seid, sagt ihr, ich bin zwar schon froh, gerettet zu sein, ich bin schon froh, mal in den Himmel zu kommen, ich bin schon froh, dass meine Sünden vergeben sind, aber ehrlich gesagt, mein Leben mit Jesus genieße ich nicht. Und es wäre mir lieber, kein Christ zu sein, dann könnte ich wenigstens mit gutem Gewissen sündigen, jetzt kann ich nicht mal mehr das. Das ist ein Krampf. Christsein ist ein Problem. Wenn wir nicht lernen, neu anzubeten, wird unser Christsein eine unerfüllte Sache und du wirst nicht missionarisch tätig sein. Es wird sich niemand bekehren wegen deines Lebens, wenn du nicht lernst, neu anzubeten. Im Johannes haben wir gestern schon gelesen, wo Jesus gesagt hat, die mich anbeten, müssen anbeten im Geist und in der Wahrheit. Denn solche Anbeter sucht Gott. Dozer, das ist ein großer Theologe, hat einmal gesagt, Anbetung ist das fehlende Juwel in unserer Kirche. Weil wir nicht mehr wissen, wie es geht. Nun, wie können wir anbeten? Und was sind die Voraussetzungen für rechte Anbetung? Ich möchte euch heute Morgen da gibt's viele Dinge, aber ich möchte euch einen ganz konkreten Punkt geben. Jetzt wird mir zu warm, jetzt muss ich mich ausziehen. Nicht ganz natürlich, nur ein bisschen. Wie können wir anbeten? Ich weiß nicht, wie viele von euch den Propheten Maleachi kennen. Ich hoffe übrigens, du liest deine Bibel. Das ist ja auch so eine Sache. Die wenigsten Christen lesen ihre Bibel. Sie haben Jesus ganz gerne, aber sie haben keine Ahnung, wer er ist. Der Prophet Maleachi ist das letzte Buch im Alten Testament. Er hat geredet 400 Jahre, bevor Jesus geboren wurde. Der Maleachi war der letzte Alttestament-Prophet. Wer war der erste im Neuen? Johannes der Täufer. Und zwischen diesen beiden war 400 Jahre Stille. Da war gar nichts. Das heißt, da war schon viel los. Aber Gott hat nicht gesprochen. Dieses kleine Buch Maleachi hat nur 55 Verse, aber ist extrem provokativ. Zur Zeit Maleachis, und das passt gut zu uns, zur Zeit Maleachis lebte das Volk Israel im relativen Frieden. So wie du und ich heute in Deutschland und Österreich. Relativer Friede. Keine extreme Bedrohung zu der Zeit, die kam damals erst später durch die Griechen. Das Volk brauchte Gott nicht unbedingt. Sie kamen ganz gut ohne Gott zurecht in der Zeit. Gott war ausgeklammert. Ist interessant, kennt ihr das Buch Esther? Wisst ihr, was speziell ist am Buch Esther? Der Name Gottes kommt kein einziges Mal vor in dem ganzen Buch. Aber Gott ist extrem gegenwärtig in diesem Buch. Im Buch Maleachi kommt der Name Gottes in 53 von den 55 Versen vor. Aber Gott ist extrem abwesend in diesem Buch. Würden wir uns diese Botschaft zu Herzen nehmen, ich glaube, wir würden lernen, neu anzubeten. Und ich möchte mit euch jetzt da nur ein paar Verse betrachten. Geht zu Maleachi, brauchst nur zu Matthäus gehen und dann links. Dann bist du dort. Maleachi Kapitel 1, Vers 1 und 2. Maleachi 1, 1 und 2. Das ist ein Dialog, der geht durchs ganze Buch, das heißt ein Zwiegespräch zwischen Gott und diesen Leuten in Israel damals. Maleachi Kapitel 1, Vers 1. Ausspruch, Wort des Herrn an Israel durch Maleachi. Ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Aber ihr sagt, worin hast du uns geliebt? Übrigens, dieser Dialog geht durchs ganze Buch. Gott sagt etwas, ich habe euch geliebt. Und das Volk sagt immer, ja, worin? Wie merken wir deine Liebe? Wir sehen sie nicht. Ich möchte euch jetzt zeigen, wie unpassend diese Antwort vom Volk Israel ist. Auch vielleicht eine bisschen herbe Art und Weise, aber so ist das Alte Testament. Kennt ihr den Propheten Hosea? Er hat gelebt 800 Jahre vor Christus. Wisst ihr, was Hosea tun musste? Falls du das nicht weißt. Gott hat zu Hosea gesagt, Hosea, nimm dir ein hurerisches Weib, nimm dir eine Prostituierte, heirate sie und habe Kinder mit ihr. Und Hosea unter dem Befehl des Herrn hat genau das getan. Er holte sich eine ehebrecherische Frau, ihr Name war Homer, nahm sie zu sich nach Hause und sie bekamen drei Kinder. Das erste Kind tauften sie Jezreel, das heißt so viel wie Gericht oder zerstreut. Das zweite Kind, das sie bekamen, tauften sie Lo-Ruhamaha, das heißt ohne Barmherzigkeit. Und das dritte Kind tauften sie Lo-Ami, das heißt nicht mein Volk. Das waren interessante Tischunterhaltungen. Gericht, komm zum Mittagessen, keine Barmherzigkeit, benimm dich. Und nicht mein Volk macht deine Hausaufgaben. Interessante Namen, die sie gaben. Aber ich möchte euch etwas zu bedenken geben. Einer in dieser Familie hat darunter wahnsinnig gelitten, unter Tränen. Und das war Hosea. Der Ehemann Hosea, dessen Herz gebrochen war. Denn er hat nicht nur das Wort Gottes gepredigt, sondern er musste es leben. Nachdem die Ehefrau Gomer drei Kinder geboren hat, wisst ihr, was sie getan hat? Sie ging zurück in die Stadt und hat sich wieder verkauft als Hure. Nicht nur an einen Mann, sondern an Dutzende. Und Hosea muss sich zu Hause mit den drei Kindern gefragt haben, wie lange soll ich das noch mitmachen? Wie lange soll ich diese Frau noch lieben. Denn Hosea ging jede Woche in die Stadt und predigte das Wort Gottes. Und seine Frau war Prostituierte. Und die Menschen werden sich gefragt haben, wie kann ein heiliger Mann, der da predigt, verheiratet sein mit einer Hure? Und ich kann mir gut vorstellen, als Hosea gepredigt hat, so wie ich jetzt, dass einer rausgerufen hat, Hosea, gestern Abend war ich bei einer Frau. Super Sache. Meine Freunde stellen sich auch schon alle an. Und einige Menschen werden Hosea gefragt haben, Hosea, wie kann es sein, dass du, ein Mann, der das Wort Gottes lebt und predigt, mit einer Hure verheiratet ist? Hosea wird ein bisschen still gewesen sein. Und wisst ihr, was Hosea gesagt hat? Er wird gesagt haben, liebe Leute, auf diese Frage habe ich gewartet. Und es fällt mir leicht, diese Frage zu beantworten. Wenn ihr mir zuerst erklärt, wie ein heiliger Gott mit einem ehebrecherischen Volk wie euch immer noch zusammenlebt. Wenn ihr mir das erklärt, dann erkläre ich euch meine Familiensituation. Hosea hat seine Frau geliebt. Nachdem seine Frau alt geworden war, wurde sie am Sklavenmarkt verkauft. Hosea ging hin und kaufte sie, nahm sie in die Arme, zurück nach Hause. Hosea musste leben, was Gott durchmacht mit seinem Volk. Stell dir mal vor, du heiratest eine Prostituierte, hoffst, dass sie die Vergangenheit zurücklässt, verbringst ein paar Jahre mit ihr, hast 3 Kinder. Nachdem das dritte geboren ist, geht sie zurück, verkauft sich. Wisst ihr, was Hosea gemacht hat? Er ging immer in die Stadt. Er gab den Zuhältern Geld und Gut, damit seine Frau nicht hungern muss. Und dann, wenn sie alt und ausgemergelt ist, verkauft wird, geht Hosea hin, holt sie nach Hause. Das war die Botschaft, die Gott dem Volk Israel durch Hosea gab. Und Gott hat gesagt, so sehr liebe ich euch. Und in Maleache fragen sie, Gott, wie hast du uns geliebt? Seht ihr, wie unpassend das ist? 200 Jahre später kam ein anderer Prophet. Sein Name war Hesekiel. Und Hesekiel, ich möchte ein paar Verse vorlesen. Hesekiel Kapitel 16, wenn du eine Bibel dabei hast. Dann schlag auf mit mir. Hesekiel Kapitel 16. Da lesen wir Folgendes über Gott und sein Volk. Hesekiel 16, Vers 6, da beschreibt Gott, wie hilflos Israel war am Anfang, wie hilflos jeder Mensch ist. Hesekiel 16, Vers 6, da ging ich an dir vorüber und ich sah dich in deinem Blut zappeln. Du warst kurz vorm Verrecken. Und zu dir in deinem Blut sprach ich, bleibe leben. Ja, in deinem Blut sprach ich zu dir, bleibe leben. Und wachse wie das Gewächs des Feldes. Und du wuchst heran und wurdest groß. Und du gelangtest zu höchster Anmut. Dann gehen wir runter zum Vers 9 bitte. Und ich wusch dich mit Wasser. Ich spülte dein Blut von dir ab und salbte dich mit Öl. Und ich bekleidete dich mit Buntwirkerei, ich beschute dich mit Delfinhäuten, ich umwand dich mit Byssus und bedeckte dich mit Seide. Ich schmückte dich mit Schmuck, ich legte Spangen um deine Handgelenke und eine Kette um deinen Hals. Ich legte einen Reif an deine Nase und Ringe an deine Ohren und setzte eine prachtvolle Krone auf deinen Kopf. So legtest du goldene und silbernen Schmuck an und deine Kleidung bestand aus Byssus, Seide und Buntwirkerei. Du aßest Weizengrieß und Honig und Öl. Und du warst sehr, sehr schön. Gott hat Israel geliebt, hat im Blut gezappelt und Gott hat ihm die ganze Liebe gegeben. Und dann lesen wir im Vers 15, aber, wann immer du das Wort aber liest, da ändert sich etwas. Aber du vertrautest auf deine Schönheit und du hurtest mit deinem Ruf hin und gossest deine Hurereien aus über jeden, der vorbeikam. Ihm wurden sie zuteil. Und wisst ihr, was wir dann lesen? Etwas ganz Trauriges. Im Vers 33. Die ehebrecherische Frau nimmt statt ihres Mannes fremde Männer. Allen Huren gibt man Geschenke, man bezahlt sie wenigstens. Du aber gabst deine Liebesgeschenke all deinen Liebhabern und du beschenktest sie, damit sie von ringsumher zu dir kämen wegen deiner Hurerei. Wisst ihr, was Gott hier sagt? Er sagt, mein Volk, ich habe dich so geliebt. Aber nicht nur, dass du mich verlassen hast, mich Gott und fremden Göttern nachgelaufen bist, du hast sogar die Fremden bezahlt, damit sie zu dir kommen. Eine normale Hure verlangt wenigstens Geld. Du bezahlst noch deine Liebhaber. Liebe Leute, heute Morgen, wie tief kann ein Mensch sinken? Wie tief kann ein Volk sinken? Man möchte meinen, tiefer geht es nicht. Es geht noch tiefer. Von Hosea zu Hesekiel zu Maleachi. Denn hier sagt Gott zu seinem Volk, mein Volk, ich habe dich so geliebt. Und wisst ihr, was das Volk sagt? Wie hast du uns geliebt? Wisst ihr, die Liebe ist die machtvollste und die verletzbarste Macht dieser Welt. Und wisst ihr, was das Problem ist? Wenn Liebe ausgeschüttet wird und du sie nicht erkennst, dann bleibt nichts mehr übrig als Schmerz. Ich habe mich früher oft gefragt, und vielleicht fragst du dich heute Morgen, denkst du dir, Hans-Peter, so wie im Alten Testament, Hurerei, alles Mögliche, könnte er nicht etwas dezenter schreiben? Liebe Leute, Gott hat so starke Bilder verwendet, damit wir seine Liebe gar nicht übersehen können. Darum hat Gott so brutale Bilder genommen, damit wir seine Liebe ganz klar sehen. Gott liebt uns, Gott liebt dich, emotionell. Ich weiß nicht, wie viele von euch das Bild von Michelangelo kennen, wo die Hand Gottes und die Hand Adams zusammenkommen. Kennt ihr das? Schon mal gesehen, ist ein berühmtes Kunstwerk. Wisst ihr, was da interessant ist? Die Hand Gottes ist so ausgestreckt, die Hand des Adams ungefähr so. Mit anderen Worten, wenn wir uns treffen, dann ist es auch gut. Das beschreibt ganz genau das Bild der Bibel von Anfang bis zum Ende. Gott streckt seine Hand aus und der Mensch, ja, wenn es gut geht, dann ist es gut. Gott sagt, ich habe dich geliebt. Und der Mensch hat die Frechheit zu sagen, worin hast du mich geliebt? Geht mit mir noch zu Römer. Römer Kapitel 8. Denn der größte Liebesbeweis Gottes ist hier beschrieben. Römer Kapitel 8 und Vers 31. Römer 8, Vers 31. Hier sagt Paulus einen guten Satz. Er sagt, was sollen wir nun hierzu sagen? Liebe Leute, wenn ich mir Hosea anschaue, wenn ich mir Hesekiel anschaue und dann höre, das Volk sagt, wie hast du uns geliebt? Dann kann ich nur sagen, was soll ich dazu sagen? Was soll ich hierzu sagen, wenn Gott für uns ist? Wer ist gegen uns? Er, Vers 32, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht alles schenken? Liebe Leute, am Passafest, kennt ihr das Passafest? Wir haben heute das heilige Abendmahl davon. Am Passafest hatte der Vater der Familie in einer Hand den ältesten Sohn, in der anderen Hand ein Schaf. Eines von beiden musste sterben. Denn Gott hat gesagt, wenn du nicht das Schaf schlachtest und das Blut des Schafes auf den Türrahmen streichst und hineingehst ins Haus, dann kommt der Todesengel und tötet den erstgeborenen Sohn. Das war die 10. Plage in Ägypten. Entweder das Lamm stirbt oder der älteste Sohn. Wisst ihr, ich tue mich fast schwer, das zu sagen. Aber Gott hat in einer Hand seinen einzigen Sohn, den er liebt. Und in der anderen Hand hat er dich und mich. Einer muss sterben. Und Gott gab seinen Sohn. Ich tue mich schwer, das zu sagen, aber es sieht fast so aus, als ob Gott mich lieber hat als seinen Sohn Jesus Christus. Und einer musste sterben. Er gab seinen Sohn. Und dann fragen wir Christen heute, Gott sagt, ich liebe dich, und du sagst, und ich sage, wie liebst du uns? Beweise mir doch deine Liebe. Liebe Leute, es gibt nichts mehr zu beweisen. Nachdem du deinen eigenen Sohn gegeben hast, hast du nichts mehr zu geben. Denn dein Kind zu schlachten, ist mehr als dich selbst schlachten. Du kannst nicht mehr geben. Und wenn du sagst, Gott, beweise mir deine Liebe, dann sagt Gott, mein lieber Freund, ich habe alles gegeben, ich bin bankrott. Ich habe nichts mehr. Über seinen Sohn Jesus Christus hat Gott nichts mehr zu geben. Es gibt nicht mehr. Und wenn wir diese Liebe nicht erfassen und nicht mehr sehen können, dann bleibt nichts mehr übrig, außer der Schmerz, den Gott empfindet über unsere Undankbarkeit. Seht ihr, wenn du jemand liebst, und ich bin mir sicher, jeder von euch hat das schon mitgemacht, du bist in jemand verliebt oder du liebst jemanden, und diese andere Person weigert sich, dich zurückzulieben. Weißt du, was das in deinem Herzen tut? Es tut weh. Wenn Gott sagt, dass er uns liebt und wir uns weigern, ihn zu lieben, dann tut das Gott auch weh. Aber es ist ein Unterschied. Wenn du jemand liebst und der weigert sich, dich zu lieben, dann tut es dir weh, weil du etwas verloren hast. Wenn Gott sagt, ich liebe dich und wir lieben ihn nicht zurück, dann tut es ihm auch weh, aber nicht, weil er etwas verloren hat, sondern weil wir etwas verloren haben. Wisst ihr, was du verloren hast, was ich verloren habe, wenn wir Gottes Liebe nicht entdecken? Wir sind blind geworden für das offensichtliche Liebeswerk Gottes. Wir haben etwas verloren. Indem wir Gottes Liebe ablehnen, machen wir Gott nicht kleiner, als er ist. Gott bleibt immer dasselbe. Aber wenn du die Liebe Gottes ablehnst, dann machst du dich zu weniger, als du bist. In Malachi Kapitel 3, Vers 16, da sagt Gott Folgendes. Malachi 3, Vers 16, er sagt, nein, nicht ich, der Herr, habe mich geändert. Ich habe mich nicht geändert. Ihr habt euch geändert. Und mein lieber Freund, heute Morgen, ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht zweifelst du an der Liebe Gottes. Vielleicht fragst du dich, hat Gott mich wirklich so gern? Darf ich dir sagen, ja. Und wenn du diese Liebe nicht spürst, oder sie nicht glauben kannst, liegt das nicht an Gott, es liegt an dir. Seine Liebe kann er nicht mehr zeigen. Erinnere dich an Hosea, erinnere dich an Ezekiel und an Malachi und dann erinnere dich ans Kreuz. Denn wisst ihr was? Und jetzt komme ich zurück zum ersten Punkt. Damit du Gott anbeten kannst, musst du ihm lieben. Ohne Liebe kannst du Gott nicht anbeten. Und ob du Gott liebst oder nicht, hängt davon ab, wie sehr du Gott kennst. Wir können Gott nicht anbeten, wenn wir ihn nicht lieben. Und wenn du die Liebe Gottes nicht kennst oder sie nicht glaubst, dann ist es nicht möglich für dich anzubeten. Und dann ist Folgendes: Dann wird die tiefste Sehnsucht in deinem Herzen nicht gestillt. Und damit bist du einsam. Damit läufst du von einem Platz zum anderen und suchst Erfüllung. Denn die tiefste Sehnsucht im Herzen des Menschen ist nicht Liebe, sondern Anbetung. Erst wo ein Mensch lernt anzubeten, wird seine tiefste Sehnsucht gestillt. Das ist der Grund, warum Menschen, die auch nicht verheiratet sind, warum eine Frau, die noch nie einen Mann berührt hat und umgekehrt, völlig erfüllt sein kann, wenn dieser Mensch gelernt hat anzubeten. Denn das ist die tiefste Sehnsucht in jedem Herzen. Aber das kannst du nur, wenn du gelernt hast, Gott zu lieben. Ich möchte noch beten. Lieber Vater, ich danke dir so sehr, dass du nicht nur ein Gott im Himmel bist, ein Allah, der oben ist, der von oben runterschaut. Nein, Gott, du bist voll involviert in unserem Leben. Du empfindest Schmerz, es tut dir weh, wenn wir deine Liebe ablehnen. Herr, ich danke dir für das Bild von Hosea, wo Hosea das Bild war für Gott den Vater, der seiner ehebrecherischen Frau nachgeht und nicht aufhört, sie zu lieben. Und die Frau erkennt es aber nicht. Herr, ich bete, dass wir es erkennen mögen. Und Herr, wenn du sagst, ich habe dich geliebt, so wollen wir antworten, Herr, wir lieben dich auch. Und wir wollen lernen, dich in zunehmendem Maße zu lieben, so wie es dir gebührt. Und so wie es unsere tiefste Sehnsucht im Herzen zu stillen vermag. Herr, dein Wort ist so fantastisch. Danke Gott, dass du ein Gott bist, der nicht einmal besucht wird in der Woche. Du bist ein lebendiger Gott. 24 Stunden am Tag. Und du liebst uns tatsächlich. Du hast es uns bewiesen und du beweist es uns jeden Tag. Dir wollen wir danken, dir wollen wir alle Ehre geben. Herr, ich befehle dir mein Leben und das Leben dieser jungen, so vielen lieben Menschen an. Herr, mögest du sie segnen. Möge deine Liebe sie ergreifen in ihrem Herzen und sie erkennen, dass du ein guter Gott bist. In zunehmendem Maße. Dasselbe bete ich für mich. Ich danke dir für den Tag vor uns. Möge dein Name gepriesen werden und mögest du angebetet werden im Herzen von tausenden Menschen. Das ist mein Gebet an diesem Morgen. Amen.